Erotic Morning Lounge, Erotisches für die Ohren, zwischen unkeuschen Lüsten und heillosen Begierden. Ich begrüße euch zum sinnlichen Wochenend-Chill-Out am Freitagmorgen. Abwegig und jenseitig jeder erotischen Fantasie geht es heute zu, denn ich lese aus den von Alicia Bionda herausgegebenen Schattenversuchungen. Die Geschichte der Hurenkönigin Libesi von Raimund Neufeld. Vor sehr langer Zeit, da lebte ein Mann, der hieß Josef. Sein Vater hinterließ ihm ein kleines Gut auf dem Lande, und da Josef ein ordentlicher und kluger Mann war, der gut zu wirtschaften verstand, vergrößerte er seine Habe so sehr, dass er bald als ein wohlhabender Herr galt. Zu seinem Anwesen gehörten neben den Feldern und Wäldern, den verschiedenen Gebäuden und Ställen, Knechten und Mägden, nicht weniger als 20 Kühe, 40 Schafe, 12 Pferde und eine Vielzahl von verschiedenem Federvieh. Er hatte sich zudem mit einem hübschen und sittsamen Weibe vermählt, mit der er 3 Kinder hatte, 2 Söhne und eine Tochter. Josef war ein redlicher Mensch, besaß ein gutes Herz, war fromm gegen den Herrn und gerecht gegen seine Mitmenschen, bis hin zu seinen geringsten Untertanen. Und weil kein Mensch auf der Erde ohne Fehl ist, so hatte auch er seine Schattenseite. Obschon er seine hübsche Frau innig liebte, von ihr ebenso geliebt wurde und sie sich gegenseitig ewige Treue schworen, hat es ihn doch immer wieder zu anderen Weibern gezogen. So oft ihm ein fremdes Weib auch begegnete, und ob es jung oder in einem reiferen Alter stand, ob es als hübsch oder für weniger hübsch galt, gleich überkam ihn ein seltsames Begehren danach. Josef behagte dieses Verlangen ganz und gar nicht, vielmehr bedrückte und verwirrte es ihn, und wenn er sich auch in den Begegnungen mit anderen Frauen bisher zurückhielt, weil er seiner Gattin die ewige Treue geschworen hatte, so quälte ihn diese Leidenschaft doch gewaltig und lastete schwer auf seinem Herzen. In den Nächten aber, in denen er mit seinem Weibe intim verkehrte, geschah es nicht selten, dass er dabei anderer Frauen gedachte, und er schämte sich dafür. Tags darauf lief er dann immer in den Wald, nicht allein, da er ein tüchtiger Jäger war, der sich vortrefflich auf die Witterung des Wildes verstand, sondern weil er seinen sündhaften Gedanken entfliehen wollte. Doch es half nichts. Das Gefühl der Lüsternheit für andere Frauen blieb an ihm haften wie ein übler Geruch, der sich nicht vertreiben lässt. Aber auch des Nachts trieb es ihn oft in den Wald, und wenn das Zwielicht des Mondscheins durch die Äste schien, hatte er schon so manches Mal Absonderliches wahrgenommen. Er schien, als höre er von irgendwoher lüsterne Stöhnen, wehklagende weibliche Schreie oder gar buhlerische Rufe, die ihn anlocken wollten. So waren es Dinge, die er für sich behielt, da es solche waren, die seine Neigungen reizten und dafür er sich wieder schämte. Es wunderte ihn aber doch, dass er sich so stark hingezogen fühlte, in der Dunkelheit in den Wald zu gehen. Kam es daher, weil er vor vielen Jahren einmal die Geschichte der Hurenkönigin Libesi gehört hatte? Jene Geschichte, die ihm in einer düsteren Spelunke von einem alten Seemann erzählt wurde? Er mochte sie damals nicht glauben, da sie ihm viel zu fantastisch dünkte, und es wurde auch viel dabei getrunken. Die Hurenkönigin Libesi nämlich würde oft mit ihrem geilen Gefolge in allen Teilen der Welt nachts in Wäldern ihr Unwesen treiben, inmitten von zahlreichen Huren der verschiedensten Art und jedweden Alters und mit sämtlichen männlichen Untertanen, die solche wären, die ihre Lüsternheit nicht zu zügeln vermögen und ihrem Geschlechtstriebe verfallen sind. Was es dort aber für unheimliche oder gar grausame Vorgänge gegeben haben mochte, darüber wußte der Seemann keinen Bescheid. Nur so viel tat er kund, dass all diejenigen, die je an einem solch verderblichen Treiben teilgenommen hatten, in der Folge entweder für tot oder für wahnsinnig galten. Als Josef wieder einmal nach Mitternacht furchtlos und beherzt in den Wald ging, weil ihn seine dunkle Leidenschaft bedrängte, da hörte er in weiter Ferne ein seltsames Stimmengewirr. Er trat näher und näher, und da vernahm er auch wieder solch triebhaftes Stöhnen sowie die verruchten Rufe, die ihn locken wollten. Die Stimmen klangen immer deutlicher, und da wagte er sich noch näher, bis er das, was da gerufen wurde, deutlich vernahm. Aus vielen grellen Stimmen klang es unheimlich heraus. »Lebesi, Lebesi, Lebesi!« Josef befiel ein Gruseln, und er fürchtete sich vor dem Ungewissen. So schlich er schleunigst nach Hause. Unterwegs sagte er sich, »Lass dich nicht beirren. Diese Geister hast du nicht gerufen, sondern sie dich. Lass das Gesindel, also ihr geiles Wesen, treiben, soweit sie nur wollen, und so wirst du, Josef, der nicht nach ihnen gerufen hat, ihnen auch nicht verfallen.« Doch es sollte anders kommen. Denn als dieses unheimliche »Lebesi« ihm bei seinen weiteren nächtlichen Streifzügen im Walde immer wieder erklang, ließ es ihn nicht mehr los. So zog es ihn in der Nacht des 30. April wieder hin, und er dachte bei sich, »Ich will einmal nur sehen, wie es dazu geht. Wenn ich mich verborgen halte und mich nicht zeige, kann mir auch nichts geschehen.« In den Wipfeln der Bäume toste ein arger Wind, und zwischen den Ästen rauschte es vom Boden her, als wollten sich Nachtgeister erheben. Das Tosen und Rauschen wurde stetig lauter. In der Nähe musste eine Waldlichtung sein, denn es war deutlich ein großes Feuer zu sehen, auf das er, wie von einem unsichtbaren Band gezogen, zuging. Auch hörte er aufgeregte Schreie von Waldkäuzen und Eulen, sowie das ferne Heulen von Wölfen. Da es Mitternacht wurde und die Glocken der Kirchturmuhren 12 geschlagen hatten, kam nun ein anderes »Lebesi« aus jener Lichtung hervor. Eines, das Josef vor Angst erschaudern ließ, denn inzwischen war er bis zur Lichtung gelangt und stand nun zwischen dem ruchlosen Gesindel. Inmitten dieser Schar aber thronte die Hurenkönigin Lebesi mit einer goldenen Krone auf dem Haupt auf einem Haufen nackter Männerleiber. Dabei hielt sie ein goldenes Zepter in der Hand, das die Form und Gestaltung eines erigierten männlichen Gliedes besaß, jedoch weitaus größeren Ausmaßes. Lebesi sah feist umher und ließ ihre lasterhaften Zurechtweisungen verlauten. Es mußten ihr eine Anzahl von Huren und männlicher Untertanen dienlich sein, denn ihr fetter Körper glänzte und strotzte nur so von besessener Triebhaftigkeit. Sie lehnte sich gedehnt zurück, öffnete mit ihrer freien Hand ihr einziges Kleidungsstück, was sie am Leib trug, einen schwarzen Lederumhang, und spreizte ihre wohlgenährten, massigen Schenkel weit auseinander, so daß die nackten Männer unter ihr nur so stöhnten. Und jetzt, da sie ihr großes, fleischliches Geschlecht allen zur Schau entblößte, wurde ein ungeheures Schreien und Toben laut, und die Schar der Huren und lüsternen Männer sprangen hoch und tanzten. Viele schwangen lederne Peitschen und ließen sie knallen, andere aber hielten brennende Fackeln in der Hand. Es war eine gar gruselige Feierlichkeit, bei der die großen Lagerfeuer, die rings um der Waldlichtung angelegt waren, immer gewaltiger und heller aufloderten. Stämmige Hunde, die Josef als Wölfe zu erkennen meinte, heulten vor geiler Aufregung und zerrten an ihren schweren Ketten. Eine Horde Wildkatzen rannte durch die Feuer hindurch, fauchten schrill und gespenstisch und versuchten, einige der Ratten, die überall herumtollten, habhaft zu werden. Aus den Lüften aber war selbst durch all das Geschrei und Getöse deutlich das Flattern, Gekrächze und Heulen von Umus, Eulen, Käuzen, Krähen und Fledermäusen zu hören. Die Zelebration steigerte sich weiter. Die Hurenkönigin befahl nun, eine der jungen Hetären an einen Baum zu fesseln. Sofort eilten zwei kräftige, finster dreinschauende Kerle herbei, zogen jene Frau, auf die Lebesi mit ihrem Zepter gezeigt hatte, an ihren langen schwarzen Haaren und nackt aus. Sechs weitere Männer standen dicht dabei und schlugen einen unheimlichen Takt auf riesigen Trommeln. Bei all dem Tun und bei allen Nacktheiten, die Josef hier zu Gesichte bekam, wollte er sich gleichwohl heimlich davonstehlen, denn von dem, was nun kommen mochte, schauderte es ihm gewaltig. Doch jeder Versuch, sich aus dieser unheilverkündenden Situation herauszudrängen, scheiterte. Schlimmer noch, er fühlte sich immer weiter in den Innenkreis des Geschehens gedrängt. Da musste er unweigerlich mit den Wölfen heulen. Die junge Frau mit den schwarzen langen Haaren war aber noch keine Hure, sondern eine bildhübsche Jungfrau, die sich in das lasterhafte Gewerbe unterweisen lassen wollte, der Königin Libesi zu ehren und aus dem eigennützigen Verlangen heraus, dafür reich von ihr entlohnt zu werden. Sie wurde von den beiden Männern, die starke Arme und eine breite, behaarte Brust hatten, hart an ihren Handgelenken gepackt. Mit einem dicken Strick fesselten sie ihre Arme hinter dem Rücken. Dann legten sie ihr ein ledernes Hundehalsband um ihren zarten, weißen Hals und befestigten daran eine eiserne Kette, die sie an einem Baumstamm festmachten. Da nun erhob sich Königin Libesi von ihrem Thron nackter Männerleiber und schritt auf die gefesselte Jungfrau zu, ließ sich ein schwarzes Leinentuch geben, verband ihr die Augen und gebot ihr, vor ihr niederzuknien. Und da sie sofort Folge leistete, mit leicht gesenktem Kopf, nackt und bloß, gefesselt und angekettet, mit verbundenen Augen, da wirkte sie wie ein Opferlamm, das am ganzen Leibe zitterte. Libesi warf ihren schwarzen Umhang zurück, so daß ihre gewaltigen Brüste zum Vorschein kamen, und hob ihre Arme zum Himmel empor. »Hört, ihr meine Untertanen, ihr Huren und lasterhaften geilen Spießgesellen, ich bin eure Königin, die Hurenkönigin Libesi. Ich will mit euch ein Fest feiern wie schon so viele Male, und jeder soll wieder befriedigt werden. Beginnen aber wollen wir mit jener Jungfrau, die zur Hure werden will.« Libesi schaute mit finsterem Blick um sich und einigen ihrer Untertanen streng ins Gesicht, als wolle sie prüfen, wer sich als geeignet zeige, die gefesselte Jungfer zu unterweisen. Und tatsächlich, sie deutete mit ihrem Zepter bald auf diesen, bald auf jenen. Und es zeigte sich, dass sich viele Männer fanden, sich an der geforderten Unterweisung zu beteiligen. Die Schar der Huren aber, die Alten wie die Jungen, fingen an zu kreischen und zu tanzen, und diejenigen unter ihnen, die eine Peitsche in der Hand hielten, droschen auf die Männer, die auserkoren waren, ein. Da diese nur mit einem Lendenschutz bekleidet oder gänzlich nackt waren, zierten sie schon bald blutige Striemen. Sie brüllten wild auf, und es schien, als würden sie durch die Peitschenhiebe nur noch mehr angetrieben, ihr verderbliches Vorhaben auszuführen. Denn sie rissen ihre Arme dabei hoch, tanzten umher und zeigten ihre erigierten Glieder. Aus dem Kreis der Huren aber sprangen plötzlich einige junge Frauen herzu, die sich allesamt als Jungfrauen erwiesen und wie die Gefesselte ebenfalls zur Liebesdienerin gemacht werden wollten. Da gab es kein Halten mehr. Eilfertig wurden auch diese unter großem Gekreisch und Getöse von starken Männern gefesselt, an einen Baum gekettet und die Augen verbunden. Und schon begannen die schändlichen Unterweisungen. Während die auserkorenen Männer über die gefesselten Jungfrauen herfielen, wurden sie weiterhin bis aufs Blut gepeitscht. Da war ein Gekreische, Stöhnen und Wehgeschrei zu hören, daß Joseph seine Augen von dem lasterhaften Treiben abwenden wollte, aber er konnte den Blick nicht lösen. Und wie er dabei auf die verzerrten Gesichter der Männer sah, da erkannte er sie. Es waren allesamt berühmte Persönlichkeiten, reiche Adelige, Politiker und berühmte Heerführer, Musiker und andere Künstler, die jeder kannte. Die Hurenkönigin Libesi aber saß während des wilden Treibens wieder auf ihrem Thron von nackten Männerleibern, mit weit gespreizten Schenkeln, und ließ sich ihr Geschlecht von verschiedenen Männern und Huren lecken, wobei sie gebieterisch mit lauter Stimme allen Anwesenden zurief, daß die lasterhaften Ausschweifungen nunmehr allgemein seien und jeder es mit jedem treiben solle. Und wie sie sah, daß all ihre Untertanen ihrem Aufruf folgten, da warf sie ihren Kopf zurück und verdrehte selig die Augen und ließ sich weiter von so mancher Zunge verwöhnen. Tatsächlich fiel jetzt jeder über jeden her, und Josef ward auch angehalten mitzutun bei diesen gemeinen Schändlichkeiten. Und obschon er verwirrt war, war er doch auch derart lüstern geworden, daß seine Leidenschaft nach Befriedigung schrie. Schon war er nackt und trieb es mit einer Anzahl von Frauen. Es waren solche mit schönen jungen Körpern darunter, die sich ihm willig entgegendrückten, ihre Schenkel weit spreizten und sein stark geschwollenes Glied in sich aufnahmen. Aber auch andere, ältliche Huren, die dürr oder fett waren, die übel rochen und von denen schon Zähne fehlten. Alle bedienten Josef mit ihrem geilen Treiben oder ließen es sich wollüstig von ihm besorgen. Daneben waren immer einige von ihnen zur Stelle, die auf Josef wie auf all die übrigen Männer unaufhörlich und brutal einpeitschten. Doch dieser Preis für ein solch einmaliges Erleben höchster Triebbefriedigung schien ihm nicht so hoch. Auf der Höhe seiner Ekstase, während er sich eine nach der anderen vornahm oder selbst von ihnen bestiegen wurde und mitunter in einem Knäuel nackter Leiber verschlungen war, da sah er hier und da auch in die Gesichter der anderen Männer, und es schien ihm, als sehe er unter ihnen wieder Bekannte aus seiner Nachbarschaft, auch Freunde oder Kaufleute aus seiner Heimatstadt. Gleichwohl ließ sich keiner etwas anmerken, und sie fuhren fort in ihrem wollüstigen Treiben. Für Josef schien die Zeit stillzustehen, doch da krähten aus der Ferne die ersten Hähne, der Morgen graute, und weil dann höllische Reiche keine Macht mehr haben, war plötzlich alles verschwunden, als wäre es nur ein Traum gewesen. Da lag Josef nun allein in der Waldlichtung, und hätte er nicht links und rechts von sich zwei junge hübsche Huren in seinen Armen gehalten, die fest schliefen, würde er auch alles für einen Traum gehalten haben. So ging er mit den beiden Liebesdienerinnen nach Hause und verdingte sie als Mägde im Gesindehaus, das gleich neben dem Herrenhaus stand. Des Nachts aber schlich er sich meist aus dem ehelichen Bett, um zu den beiden jungen Frauen zu laufen, die ihm sodann mit Vergnügen zu Willen waren. Sein Weib hingegen schöpfte keinen Verdacht. Sie war insgeheim froh darüber, daß Josef sie neuerdings weniger zu ehelichen Pflichten bedrängte, und schrieb das Nachlassen seinem vorrückenden Alter zu. So ging es viele Monate, und Josef wollte nicht mehr an das Erlebnis jener schrecklichen Nacht zurückdenken, auch ging er nachts nicht mehr in den Wald, denn es graute ihm davor. Als es aber wieder Frühling wurde und die Luft so lau am Tage war und der Gedanke an die Nächte im Wald ihm nicht mehr so unheimlich dünkten, da schlich er in der Dunkelheit wieder hinaus, wie von einer unheimlichen Macht angezogen. Beim dritten Mal hörte er gegen Mitternacht plötzlich wieder »Lebesi«, und seine Haare richteten sich am ganzen Körper auf. Er lief in großer Eile aus dem Wald, und weil es noch tiefe Nacht und sein Körper kalt war und es ihn graute, legte er sich zu seinen beiden Huren ins Gesindehaus. In den nächsten Tagen und Wochen ging er nicht mehr nachts in den Wald, aber im Traum erschien ihm dafür jetzt oft die Hurenkönigin Lebesi, und sie kam ihm nicht mehr so ruchlos und grausam vor, auch sah sie nicht so feist und fett aus in ihrer gierigen Verderbtheit. Nein, sie kam ihm so süß vor, so rank und schlank, mit einem Gesicht wie das einer wahren Prinzessin. Sie lockte ihn mit einer hellen Stimme, er solle doch wieder zu ihr kommen und zu ihrem Fest beiwohnen. »Ich bin die große Hurenkönigin, komm her, willst du noch mehr? Ich gebe es dir, voll Huren ist mein Reich, ich geb dir zwei und zwei sogleich.« Wenn Josef aus solchen Träumen erwachte, packte ihn aber immer ein Grauen, und er schmiegte sich dann noch fester an seine beiden jungen Huren. Wenn er aber bei seinem Weibe lag, so drängte es ihn gleich nach geschlechtlicher Vereinigung. Insgeheim dachte er dann bei sich, »Du Hurenkönigin, warte nur auf mich, es wird vergeblich sein, ich komme dir nicht mehr nach.« Aber es ging ihm damit wie vielen Menschen, die ihren Leidenschaften unterworfen sind, denn je näher der Jahrestag jenes schauerlichen Erlebnisses rückte, desto mehr wuchs in Josef das Verlangen, wieder dabei zu sein. Bei Tage jedoch wich diese Begierde, und er nahm sich fest vor, der Versuchung nicht mehr nachzugeben, denn im Grunde seines Herzens verabscheute er zutiefst, so ruchlos geworden zu sein, und verachtete sich selbst dafür. Am Abend des 30. April ging er daher glücklich mit seiner Frau zu Bett und wollte von all dem bösen Tun nichts mehr wissen. Nur konnte er nicht mehr einschlafen, immerzu mußte er an die Königin Lebesi und an die vielen nackten Huren denken, die er befriedigt hatte und die ihm zu Willen waren, und auch an die Peitschenschläge, die ihn nur noch mehr angestachelt hatten in seiner gierigen Wollust. Da hielt er es nicht mehr länger aus. Er schlich von seinem Weibe davon und lief eilig in den Wald, zu jener Lichtung, wo die großen Feuer züngelten und aus der das »Lebesi, Lebesi, Lebesi« klang, das er nur allzu gut kannte. Das große Fest der Hurenkönigin war schon in vollem Gange, und Josef wurde wieder in den Kreis hineingezogen. Nach Vollendung der Hauptzeremonien, sie waren wieder äußerst schändlich und unerbittlich, wurde er von schönen und hässlichen, jungen und alten Huren befriedigt, und wenn er auch von so mancher wieder bis auf das Blut gepeitscht wurde, so war es ihm doch viel süßer als beim ersten Mal. Auf dem Höhepunkt des Festes aber, es graute bereits schon der Morgen, war alles wieder verschwunden. Josef lag wieder auf der Waldlichtung, und rechts und links hielt er je zwei junge hübsche Huren in seinen Armen. Da betete er zu Lebesi und dankte ihr für die vier Liebesdienerinnen, die zusammen mit den beiden, die er im Gesindehause zurückgelassen hatte, nun sechs zählten. So ging Josef mit ihnen nach Hause, brachte sie zu den beiden anderen und wurde nicht nur ihr ständiger Liebhaber, sondern auch ihr Zuhälter. Doch nur er allein wählte die Freier aus, die über guten Geldes verfügen mußten. Sie durften auch nicht übel aussehen, denn anderenfalls wäre ihm der Spaß an seinen Huren vergangen. Seine Frau aber merkte von seinem verderbten Treiben immer noch nichts. Sie war wie stets fromm und unbedarft, liebte ihn aufrichtig und war ihm treu ergeben. Und daß er nun so oft seiner Wege ging und den Pflichten im ehelichen Bette immer weniger nachkam, schrieb sie wieder seinem Alter und seiner vielen Arbeit zu, und es war ihr auch weiterhin nicht unrecht. Nun meinte Josef genug zu haben und bis ins höchste Alter befriedigt zu werden, und so leistete er einen Schwur, nie wieder nachts in den Wald zu gehen, um einem Fest der Königin Lebesi beizuwohnen. Aber das Böse lauerte doch geduldig weiter auf ihn und war zornig, weil die Macht über ihn geschwunden war. Josef aber sammelte im Verlauf der nächsten Jahre ein erkleckliches Sümmchen Geldes aus dem Erlös, das ihm seine sechs Huren einbrachten, und die Befriedigung seiner wollüstigen Leidenschaft war durch dieselben zwar stets gewährleistet, aber beileibe nicht gestillt worden. Seine schandbare Begierde war zunehmend krankhaft geworden, denn von dem Geld, das seine Huren für ihn verdienten, nahm er die Dienste weiterer Liebesdienerinnen in Anspruch. Zwar konnte er sich über mehrere Jahre zurückhalten, noch einmal in der Nacht zum 30. April in den Wald zu gehen, doch das Böse nagte und fraß allzu sehr in seinem Innern weiter, und die schändlichen Bilder verfolgten ihn in vielen schlaflosen Nächten, und in der letzten Oktobernacht lief er noch einmal in den Wald. Josef gelangte schnell zur Waldlichtung der großen Feuer und war bald wieder mitten unter den Untertanen der Königin Lebesi, der gerade durch lautes, wollüstiges Gekreische gehuldigt wurde. Josef warf wieder begehrliche Blicke auf die vielen aufreizenden Huren, aber da ging es auf einmal ganz anders als sonst so. Lebesi, die Josef ansichtig wurde, stieg höchstpersönlich von ihrem Thron nackter Männerleiber, und die verderbte Brut machte ihr Platz und bildete eine Gasse. Da stand die Hurenkönigin nun vor Josef, dem vor Angst die Knie schlotterten und die Haare zu Berge standen. Sie warf ihren schwarzen Lederumhang zurück, und ihre ausladenden Brüste glänzten im Licht des vollen Mondes und schienen noch gewaltiger geworden zu sein. Mit inquisitorischer Zudringlichkeit fragte sie ihn, warum er in den letzten Jahren fern geblieben war. Als Josef keine rechte Antwort geben konnte, schrie sie ihn mit einer so lauten und entsetzlichen Stimme an, dass er meinte, seine Ohren würden ihm taub werden. Er hörte aber wohl ihren grimmigen Zorn darüber, dass er ihre Wohltaten an ihm durch sein Fernbleiben mit so schlechter Münze heimgezahlt hatte. Nachdem sie fertig mit ihm war, drehte sie sich majestätisch um und überließ es ihrem Gezücht, das geifernd und laut gröhlend dabei gestanden hatte, seinem Vergehen entsprechend mit ihm zu verfahren, wie es ihnen beliebte, und der Königin zum Wohlgefallen. Da wurde Josef gepackt und in die Mitte genau zwischen die großen Feuer geworfen, und weil er nackt auf dem Boden lag, kamen eine Unzahl von Huren über ihn. Aber es waren alles nur die ältesten und hässlichsten, die vor Unreinheit fürchterlich stanken und deren Haut übersät war von eiterigem Ausschlag. Ihnen mußte er also zu Willen sein und sie in ihrer geilen Lust befriedigen. Die männlichen Unholde aber bildeten einen Kreis um das Geschehen, damit Josef keinen Versuch machen konnte, diesem abscheulichen Tun zu entkommen. Da erlebte Josef das wahre Inferno. Die hässlichen alten Huren waren unerbittlich und zerrten an seinem Leib. Er mußte jede einzeln und doch auch alle gleichzeitig befriedigen, und da ihn schließlich seine Manneskraft verließ, wurde er gezwungen, stattdessen dafür seine Lippen und Zunge zu gebrauchen. Seine Hände banden sie ihm zuvor auf den Rücken. Die alten, fauligen Geschlechter, wie auch die anderen Körperöffnungen, stanken fürchterlich, doch alles Winden und Wehren half nichts. Josef mußte sich dem Willen aller unterordnen. Die jungen und hübschen Huren kamen jetzt auch herbei. Doch sie nahmen nur alle eine Peitsche in die Hand und hieben derart kraftvoll und unbarmherzig auf ihn ein, daß ihre nackten Körper zusehends in Schweiß gerieten. So ging es bis zum Morgengrauen. Und als Josef aus diesem wahrhaftig durchlebten Albtraum erwachte, war sein Körper von den Misshandlungen so sehr geschunden, daß er in eine Ohnmacht verfiel, die Stunden anhielt. Am späten Nachmittag, als er erneut erwachte, schleppte er sich unter unsagbaren Schmerzen nach Hause, und seit diesem Tage an war er kein Mann mehr, vielmehr eine ausgesogene, leere Hülle. Sein matter Körper blieb ihm, sowie seine blutleeren Lippen. Mochte er auch zu sich nehmen, was er wollte, nichts kräftigte ihn. Seine Frau sowie seine 6 Huren aber hatten ihn an jenem Tag nicht mehr wiedererkannt und jagten ihn wie einen Landstreicher davon. So lief er seitdem durch die Welt, litt weiterhin an seiner dunklen Leidenschaft, dem lüsternen Drang nach fremden Weibern, aber nicht ein Weib zeigte sich mir bereit, ein solches Wesen, ein derartiges menschliches Gespenst, an sich heranzulassen. Noch viele Jahre lebte Josef so fort, irrte und vagabundierte durch die Welt und erreichte ein sehr hohes Alter, bis ihn endlich ein einsamer Tod heimsuchte, den niemand beklagte.